Ihr lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Wir sind im Namen Jesu beisammen in dieser Stunde, um eine Frage zu besprechen, die, je näher wir der Erfüllung der Dinge kommen, die jetzt gesagt werden sollen, umso stärker die Gemüter vieler Menschen bewegt. Die einen sind voll Furcht und Ahnung über die Dinge, die im Begriff stehen, hereinzubrechen in unsere wankende Welt. Die anderen stehen in der bewussten täglichen Reinigung und Heiligung, um bereit zu sein, wenn unser Herr, unser Haupt, kommt, um uns zu sich zu nehmen, nach seiner Verheißung. Und je mehr wir in diesem Prozess stehen, je klarer, bewusster, umso deutlicher erkennen wir aus der Schrift, durch den Heiligen Geist, wie sich die Dinge vollziehen. Ich werde euch heute Abend versuchen, ein in heiliger Furcht keinen Schritt, keinen Millimeter weiter zu gehen, als Gottes Wort es sagt. Aber auch nichts von dem zu unterschlagen und hinter dem zurückzubleiben, was gesagt werden muss. Unser Thema ist ja von gestern Abend und heute Abend eine Doppelfrage. Wer wird entrückt? Davon versuchten wir gestern Abend zu reden. Und was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Davon darf ich heute Abend ein Wort sagen. Meine Freunde, täuschen wir uns nicht. Die Sache ist viel ernster und viel näher, als wir glauben. Die Welt ahnt es. Es liegt was in der Luft. Es bricht etwas herein. Es kann nicht länger so bleiben. Es knistert im Gefüge des Weltgebäudes. Wir hören ein Grollen und Donnerrollen kommender Gerichte. Darüber ist kein Zweifel. Das wissen auch die Gottlosen, die versuchen mit einem kurzen Rausch von Augenlust und Fleischeslust und Hochmut des Lebens sich über diese Dinge hinwegzusetzen und die Angst ihres Herzens zu betäuben. Wir tun das Gegenteil. Wir schauen diesen Dingen entgegen nach der Schrift, wie Gott es sagt, und nehmen ihn bei Wort und glauben, was geschrieben steht. Ich darf anknüpfen an das, was wir gestern Abend hörten. Wer wird entrückt? Und ich will noch einmal das Ergebnis unserer Zeugnisse von gestern zusammenfassen. Entrückung ist die Hinaufnahme, die Empornahme oder wirklich das Herausreißen all derer, die Christo Jesu von Herzen angehören. Einerlei, ob sie in Kirchen oder Gemeinschaften, in Freikirchen oder Bruderkreisen, in christlichen Vereinen oder als Einzelgänger ihre Wege gehen. Wobei das Letzte eine umstrittene und gefährliche Sache ist. Denn ohne Gemeinschaft statuiere ich kein Christentum, sagte Zinzendorf. Und wer aus Gott geboren ist, der liebt auch die, die aus Gott geboren sind. Und wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind. Denn wir lieben die Brüder. In irgendeiner Weise suchen wir Gemeinschaft. In irgendeiner Weise. Und lieben alle, die aus Gott geboren sind, unbeschadet, welcher Denomination sie angehören. Das ist Nebensache. Die Hauptsache ist, dass man dem Herrn angehört von ganzem Herzen, dass man der Sünde stirbt, Tag für Tag, dass man sich ihm neu in ganz Weihe hingibt, Stunde um Stunde, dass man sein Leben lösen lässt, nicht nur von den groben Tatsünden, von Mord und Raub und Ehebruch und Dieberei und so weiter, sondern auch von den Dingen, die uns nur halb bewusst sind, dass wir uns lossagen von den Zaubereisünden unserer Eltern und Voreltern. Und dass wir uns prüfen, ob wir in irgendeiner Weise noch mit satanischen Ketten an die Finsternis gebunden sind, die eine Entrückung zu Christus unmöglich machen. Wir sprachen vom Pendeln, vom Handlinienlesen, von dem grauenvollen 6. und 7. Buch Mose. Ich habe mit diesem Teufelsbuch persönliche Berührungen und Erfahrungen gehabt. Ich weiß, was das ist. Horoskope stellen, nannte ich, Tischrücken, spiritistische Versammlungen, Blutsverschreibung. Ich habe als junger Mensch von 19 Jahren auf meiner Brust einen kleinen Beutel getragen, als ich in den Krieg marschierte. Ich musste versprechen, nicht zu lesen, was da drauf steht. Ich habe mich gelöst davon, ohne gläubig zu sein. Und es stand mit Blut draufgeschrieben, dass meine Seele dem Teufel gehört, wenn ich lebend aus dem Ersten Weltkrieg zurückkomme. Ich bin lebend zurückgekommen. Mein Herz und Leben gehört dem Herrn Jesus, der mich gelöst hat. Und so gilt es, dass wir uns von allen Zaubereisünden lossagen oder lossprechen lassen. Das ist eine größere Belastung, als man ahnt. Ich will darüber jetzt nicht sprechen. Wer in solchen Dingen steht und sich nicht lossagt, der kann unmöglich mit magnetischer Liebesgewalt von dem Herrn hinaufgehoben werden, weil diese Stricke nach unten ziehen. Die müssen durchschnitten werden. Davon muss man sich lossagen oder lösen lassen. Ich unterstreiche es noch einmal. Wer aber sich selbst seinem Heiland gegeben hat, der sich für uns gegeben hat, wer in täglicher Beugung, Reinigung und Heiligung ihn neu erfasst, ihm neu sich weiht, der darf wissen, dass der Herr ihn mitnimmt. Wer aber von seinen geheimen Sünden, eine der schlimmsten ist der Geiz, deren Gefahr darin besteht, dass man ihn nicht erkennt. Wenn einer ein Räuber ist oder ein Mörder oder ein Ehebrecher, das weiß der. Aber wenn einer geizig ist und an den Mammon verhaftet, das weiß er nicht. Dann meint er nur, er wäre sparsam und schlau. Der Geiz, die Unversöhnlichkeit, grauenhaft. Wenn wir nicht unseren Feinden vergeben, dann vergibt Gott uns auch nicht. Mit welcherlei Maß wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Wer so in solchen Bindungen lebt und die nicht lösen will, der kann nicht entrückt werden. Das ist unmöglich. Der wird mit klammernden Organen, wie Schiller sagt, mit klammernden Organen nach unten gehalten. Aber darüber habe ich gestern Abend klar und deutlich genug gesprochen. Nun folgendes. Nehmen wir an, die Entrückung wäre heute Nacht. Dann würden viele von uns, die ihrem Herrn gehören, vielleicht manche, einige, die in dieser Abendstunde oder gestern Abend innerlich den Entschluss gefasst haben, Schluss mit der Sünde, aus mit der Vergangenheit. Herr Jesus, nun sollst du mich ganz haben. Ich will nichts mehr festhalten, was dir nicht gefällt, woran du kein Wohlgefallen hast. Herr, nimm mich ganz dir zu eigen. Wenn du das tust, von ganzem Herzen, ich weiß, was ich sage. Ich weiß, was ich sage. Wirst du entrückt? Ich stelle eine Frage. Ein Verbrecher, ein Mörder, der hingerichtet wird und während seines qualvollen Todes noch erkennt, Jesus ist der Messias, der das Reich hat, der einmal herrschen wird über alles und alle, und sich in seiner Sterbestunde zu diesem Messias wendet, kann der in dem Augenblick so errettet werden, dass er am gleichen Tag ins Paradies eingeht. Ist das möglich?
Ja, da will ich ein Zeugnis zu sagen. Wir waren in Tübingen, der vierfache Nürburgring, seinerzeit im Schwarzwald oben seine Frau, seinen Schwiegervater und seine Schwiegermutter und ein Kind umgebracht hat. Vier Angehörige mit dem Beil erschlagen. Er war im Gefängnis in Tübingen und war dann zum Tod verurteilt. Und dem durften wir abends noch singen. Damals war der Pfarrer Raum, der hat uns gebetet, dass wir ins Gerichtsgefängnis aufkommen und ihm noch ein Choral singen dürfen. Und dann hat er uns ein kurzes Zeugnis gegeben und hat es ganz kurz gemacht und hat nur das zu bestätigen. Und hat uns gesagt, morgen ist sein schönster Tag, weil der Herr ihm all seine Sünde vergeben hat. Diesen vierfachen Mord ist ihm vergeben, das Blut Jesu Christi hat ihn rein gemacht von aller Sünde und deswegen darf er morgen früh den Herrn Jesus schauen, was er geglaubt hat. Es ging noch weiter. Und unser Freund Hauf, zu dem sagt er, Sie brauchen heute Nacht nicht bei mir bleiben, er hat damals eine kranke Frau gehabt. Ich bin nicht allein, der Herr Jesus ist bei mir. Und dann hat er mit uns gebetet. Und der Freund Hauke hat damals gesagt, er war ein ziemlich primitiver Mensch. Allein in der Gefängniszelle, in der Umgang mit dem Wort, und als ihm der Herr begegnet ist, durfte er dieses herrliche Erleben. Und am anderen Morgen, wo er an der Schafott geführt worden ist in Tübingen, waren einige Freunde von Freund Heimle, wer ihn gekannt hat, war mit dabei, der war damals Stadtrat. Er hat mir das gezeigt, dass er jedem Einzelnen noch die Hand gegeben hat und sich noch bedankt hat für all die Liebe, die ihm erwiesen ist und sich gefreut hat und nochmal ein kurzes Zeugnis gegeben.
Könntest du, wenn du wüsstest, morgen früh wirst du sterben, auch dich freuen und sagen, der Herr Jesus ist bei mir. Meine Sünden sind vergeben. Der schönste Tag meines Lebens liegt vor mir. Ich darf aus dieser Welt voll Sünde und Schande und Not und Angst. Ich darf nach Vergebung meiner schweren Sünden, darf ich zu meinem Herrn Jesus eingehen. Könntet ihr das auch sagen? Und wenn du es nicht sagen kannst, und gibst jetzt dein Leben dem Herrn in heiligem Herzenseinfluss, dann darfst du das erleben, was dieser Mörder, von dem wir eben hörten, erlebt hat. Was der Schächer am Kreuz erlebt hat. So groß und so plötzlich und so wunderbar ist die Rettung, die der Herr uns anbietet. Angenommen, der Herr käme heute Nacht, dann würde er alle mitnehmen. So gewiss, wie er diesen Mörder nicht enttäuscht hat und hat ihn zu sich genommen. Denn Jesus kann alles, nur nicht einen, der an ihn glaubt und der seinen Namen bekennt, enttäuschen. Das kann er nicht. Das kann er nicht. Jesus kann uns nicht enttäuschen. Wenn heute Nacht die Entrückung wäre, würden von uns vielleicht die überwiegend große Mehrzahl, ich weiß es nicht, Geschwister, es ist mir heiliger Ernst, wenn ich hier meinen Bruder Talbeck anschaue, denn er kennt euch viel besser als ich. Meine Lieben, wenn der Herr heute Nacht kommt, werden alle die, die von Herzen ihm gehören, die ihr Leben im Täglichen neu geben, die loben und danken können und glauben an die Sühnkraft des Blutes Jesu und gehorsam sind seinem Heiligen Geist und seinem Wort, die werden entrückt. Was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Nicht entrückt werden die, die nicht ihr Leben, ihre Sünden, ihre Gebundenheiten, ihre heimliche Schande, ihre Angst und Not, sich selbst, ihren Pharisäismus, ihren Neid und Geiz und ihre Bosheit dem Herrn gebracht haben, um sich lösen zu lassen. Die sich nicht haben lösen lassen, die werden nicht entrückt. Was geschieht mit denen? Ich meine jetzt nicht die, ich rede jetzt nicht von denen draußen in der Welt, die in bewusster Sünde leben, sondern von denen, die sich zu den Frommen halten. Ich will das Wort jetzt mal in gutem Sinn gebrauchen, von den Mitläufern, von denen rede ich, die auch in die Versammlung gehen, die auch fromm sind, aber einen Hass im Herzen haben gegen irgendjemand und dem nicht vergeben können, weil der sie mal nach ihrer Meinung beleidigt hat. Von denen rede ich. Von denen rede ich. Es gibt viel mehr anständige Weltmenschen, von denen wir was lernen könnten, wir Frommen, als wir ahnen. die nicht bekehrt sind, die aber doch sich ausstrecken und sich, und das die Guten, die Frommen unterstützen. Was geschieht mit denen? Davon rede ich. Ich muss auch hier ein paar Vorbemerkungen machen und Folgendes sagen. Wenn die Gemeinde entrückt ist, dann ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, denn der Heilige Geist wohnt ja nicht in Häusern, mit Händen gebaut, Kirchen, Kapellen, Sälen, da wirkt der Heilige Geist, aber wohnen oder völlig bewohnen, wie das Wort nach der griechischen Sprache heißt, bewohnen, tut er nicht Räume, sondern Menschenherzen. Und zwar die, die sich ihm völlig öffnen, also, dass sich kein Gebiet seinem Einfluss mehr entzieht. Da wohnt der Heilige Geist, der in uns wohnt, so sagt die Schrift. Und wenn der Heilige Geist hineingenommen ist, das ist der, welcher auffällt, und wenn die Gemeinde entrückt ist, das ist das, was auffällt, das muss zuerst nicht getan werden. Und dann kann auf Erden die furchtbare Endzeit kommen, die viele ahnen. Dann kommt die sogenannte 70. Danielsche Jahrwoche. Das sind 7 Jahre. Die kommt. 42 Monate. In Tagen ausgedrückt ist in der Schrift. In Jahren oder in Zeiten und in Monaten. Diese Zeit kommt. Und da sind die Gläubigen weg, der Heilige Geist ist weg und der Feind hat Groll und Macht. Und die, die nicht entrückt sind, denen gibt Gott noch eine wunderbare Gnade. Diejenigen, die wirklich fromme Menschen waren, obgleich sie eine ganze Hingabe nicht wagten und nicht wollten und sich nicht zu dem geschmähten Volk Gottes halten wollten, denen gibt Gott noch einmal Gnade. Und diese Leute sagen, da, jetzt ist mein Mann oder meine Frau oder meine Eltern oder meine Kinder oder meine Geschwister oder meine Freunde oder meine Nachbarn, die mir das immer gesagt haben. Sie sind weg, sind beim Herrn. Und ich bin hier zurückgeblieben. Oh Gott, wie komme ich mir vor, wie verlassen die? Ich spüre, wie jetzt auf Erden ein ganz anderer Geist weht. Und dann setzen diese Leute, auch die in unserer Mitte, die vielleicht die Entrückung nicht erleben, eben Gott, dass ihr sie alle erleben dürftet, wäre wunderbar. Die werden dann sagen, jetzt setze ich alles auf eine Karte. Und sie bekennen sich zum Wort Gottes und bekennen sich zum Sohne Gottes, zu dem Herrn Jesus. Und diese Leute, die werden nicht mit einem Schlag, sondern nach und nach alle geschlachtet, umgebracht von den Weltherrschern, von den Tyrannen hier unten, von dem Tier der Endzeit, gegen das ein Adolf Hitler ein Waisenknabe war, mit seinem Vernichtungsdrang und Hass gegen Judentum und Christentum. Sie werden umgebracht. Und ihr Geist geht zu Gott. Und ihre Leiber werden zerrissen oder verbrannt. Und ihre Seelen kommen unter den Altar in den Himmel. Und jetzt lese ich euch vor, was die sagen, was die wünschen. Und dann lese ich euch vor, woher sie kommen, nämlich aus der großen Drangsal. Denn die Zeit, die kommt, wenn wir entrückt sind, die heißt in der Schrift die große Drangsal oder die Drangsalzeit. Und die zerfällt in 2 Teile, 3,5 Jahre, da herrscht der Satan mit Licht. So ähnlich wie der Adolf Hitler, als er die Macht kam, da ging die SA an die Kirche und da hieß es, wird alles herrlich und wunderbar, positives Christentum, Punkt 24. Und der NSDAP, da schien alles gut werden zu wollen. Aber dann ging es los. Dann hat es weiterentwickelt bis zum Grauen seines Selbstmordes in der Reichskanzlei. Der Vetter eines meiner Freunde gehörte zu den 4 Männern, die die Leiche Hitlers in den Hof getragen, mit 200 Litern Benzin übergossen und angezündet haben, damit kein Feind an ihren Leib kommt und es ihm gehe mit dem Mussolini. Meine Freunde, diese Zeit, diese Drangsalzeit, seine Zeit, wo der Heilige Geist und die Gemeinde weggenommen sind. Ich wiederhole, der welcher auffällt und das, was auffällt. Und wo nun die Finsternismächte hereinbrechen, die sich jetzt noch nicht regen können. Wo dann die Welt draußen sagt, endlich sind wir sie los, diese Pieristen, diese Frömmler, diese Mucker, die einem jede Lebensfreude missgönnten, die sich in unsere Ehe mischten und in unsere Liebesbeziehung zu anderen Weibern, die uns nichts gönnten, endlich sind wir sie los, jetzt können wir leben, jetzt können wir uns ausleben und unseren Trieben leben, wie wir wollen. So wird es dann heißen. Das werdet ihr nicht sagen, das wird keiner sagen von denen, die jetzt in diesem Raum sind. Keiner. Werdet ihr nicht sagen. Aber die nicht entrückt werden, werden sagen nur, Herr, das haben wir versäumt. Aber jetzt wollen wir dir treu sein. Es koste, was es wolle. Und sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Und ihre Seelen sind unter dem Altar und sprechen. Ich lese Gottes Wort. Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Ich sah unter dem Altar die Seelen derer, nicht endlich die Leiber, und nicht die Geister. Der Geist ist bei Gott, der Leib ist im Grab, oder zerrissen, oder verbrannt, oder ersäuft. Aber die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen. Wer sich bekennt zu der Bibel als zu Gottes Wort, wird geschlachtet. Und um des Zeugnisses willen, dass sie hatten. Sie haben ein Zeugnis abgelegt zu Jesus, ihrem Heiland, zu dem verachteten, geschmähten Nazarener bekennen sie sich, zu dem Sohne Gottes. Und dafür, dass sie sich zu diesem Buch und zu ihrem Heiland bekennen, werden sie geschlachtet und ihre Seelen sind vor dem Altar. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herr? Ja, du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Wir haben das, oh heiliger Gott, wir haben unser Blut vergossen, um deines Namens willen. Und da unten, die auf der Erde jetzt herrschen, die müssen gerichtet werden, die müssen Rache erfahren. Oh Gott, wie lange dauert es denn noch? Bis wann? Richtest du und rächest du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Ihr müsst verstehen, die Leute sind jetzt erst zum Glauben gekommen. Jetzt erst, in furchtbaren Gerichten. Die hatten nicht die Zeit gehabt, so wie ein Gläubiger in die Liebe Gottes hineinzusterben. Sich von der Liebe Gottes und von dem Wort Gottes und von der Gemeinschaft mit den Heiligen und von den Gebeten füllen zu lassen mit Kräften, das hatten die nicht. Und deshalb macht ihnen auch Gott keinen Vorwurf. Und es geht weiter. Jetzt kommt die Antwort. Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Sie sind gerecht durch den Glauben. Das weiße Gewand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Steht geschrieben. Es wurde einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Eure Mitknechte und eure Brüder auf der ganzen Erde, wir lesen es nachher, ich lese es davor. Ich wage heute Abend nicht ein einziges Wort zu sagen, das ich mir ausgedacht hätte. Oh, das wäre mir Sünde. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Dein Wort ist Wahrheit. Es wurde ihnen gesagt, hier habt ihr ein weißes Gewand, ihr seid gerecht durch den Glauben, ihr seid gerettet. Ihr seid auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und der Aufenthalt vor dem Altar ist nur eine Zwischenstufe. Wir werden nachher im nächsten Kapitel die nächste Stufe sehen. Tröstet euch, geduldet euch, ruht noch ein wenig, eure Knechte und Mitbrüder, die werden ebenso wie ihr umgebracht werden und vollendet werden, werden getötet werden. Und dass das alles sind, das werden wir nachher lesen. Ich muss zurückgreifen, heute leben wir in einer Zeit, wo wir täglich sterben, der Sünde und dem Ich und der Welt und dem Bösen, wo wir nicht in die Schrecken der Endzeit, sondern wo wir in der Jetztzeit Endzeit und nicht in der Letztzeit sind. In dieser Endzeit, wo alle, die gläubig sind, getötet werden, kommen die, die jetzt ganz dem Herrn gehören, in diese Schreckenszeit kommen sie nicht hinein. Sie kommen in die Anfänge hinein. In die Anfänge. Aber wenn diese Schreckenszeit in der zweiten Hälfte in ihrem schlimmsten Wüten ist, da sind die alle weggenommen. Das ist die Entrückung geschehen. Aber diese Leute, die Entrückung versäumt haben, die werden dann am Ende der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte nach und nach alle getötet werden. Wir werden nicht getötet. Wir sterben freiwillig täglich. Wir sagen dem Herrn, Herr, ich will nicht meinen bösen Trieben, nicht meiner bösen Lust, nicht meinem trotzigen, neidischen, geizigen, fleischlichen Herzen mein Gedanken leben und wie diese bösen, schmutzigen Gedanken hegen und pflegen. Hey, das will ich nicht! Das will ich nicht! Ich will dir leben und von deiner Reinheit und von deinem Frieden, von deiner Kraft erfüllt sein. Herr, mach du's! Ich kann's nicht allein. So leben wir. Glaubt ja nicht, dass wir Brüder, die wir hier sitzen, hundertprozentig vollkommene Heilige wären, die nie eine Anfechtung haben. Die Anfechtung kommt auch. Aber wir brauchen nicht mehr der Sünde zu dienen. Wir dürfen Nein sagen zu allem, was dem Herrn nicht gefällt. Und das ist ein Kampf. Christentum ist kein Spaziergang, sagte heute früh beim Aufstehen mein teurer Bruder, euer Bruder Karl Beck. Und das ist ein wahres Wort. Aber es ist ein Siegesweg. Und es ist ein Weg der Freude und der Zucht und der Hingabe. Meine Freunde, das sind ernste Dinge, die müssen gesagt werden. Heute, ich rede jetzt menschlich, haben wir es leichter. Wird heute wegen seinem Glauben keiner umgebracht. Wenigstens nicht hier bei uns. In Russland oder in der Zone oder sonst wo. Oder die früheren Missionsgebiete, wo durch die Sündenfehler der Missionen und Missionare viel Porzellan zerbrochen wurde. Darüber will ich nicht sprechen. Da sind solche Dinge jetzt möglich. Aber heute kannst du in Frieden, gesammelten Sinnes, mit ganzem Herzen deinen Heiland annehmen und dich ihm hingeben und wirst zubereitet für ihn mit derselben strahlenden Gewissheit wie der vierfache Mörder, von dem wir vorhin hörten. Du bist kein vierfacher Mörder. Vielleicht sind hier Mörderinnen an ungeborenen Menschenleben. Das sind auch Mörder. Aber du kannst Frieden und Vergebung finden, wenn du die Sache mit Jesus ins Reine bringst. Frieden und Vergebung. Aber dann kann man nicht mehr in Ruhe seines Glaubens leben. Dann wird man aufgestöbert. Dann kommen die Zeiten, wie sie einmal war, als die Gestapo umherging und die Judenfreunde suchten. Ich war auch mal ein paar Mal vor der Gestapo wegen Judenfreundschaft und habe damit gerechnet, abzumarschieren nach dem KZ. Weißt du, wie das ist? Weißt du, wie das ist, wenn die Treppe knarrte, dass ich sagte, eben kommen sie. Weißt du, wie das ist? Aber jetzt können wir in Frieden leben. Gott hat dir eine wunderbare Gnadenzeit geschenkt. Und auch diese Stunde ist dir eine wunderbare Gnadenzeit zu einer ganz Hingabe deines Lebens an Jesus, den Heiland der Welt. Das ist dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Nun habe ich euch gezeigt, was diese Märtyrer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und ihres Heute ist es Willen, dass sie für Jesus ablegten, unerschrocken, was mit denen geschah. Sie waren tot, die Seele war unter dem Altar, der Geist bei Gott, und die Leiber zerrissen, zerstört oder auch begraben oder auch verbrannt. Und nun zeige ich euch, was mit denen weiter geschieht. Damit ihr auch seht, es gibt eine Weiterentwicklung im Jenseits. In jeder Beziehung. Für jeden. Damit ihr auch wegen der Kinder Bescheid wisst, die als Kinder sterben oder als Kinder mit entrückt werden. Ich lese aus dem 7. Kapitel, der nächsten, einige Verse, und zwar Kapitel Vers 9 bis 17. Ich sah und siehe, eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte. Zur gleichen Zeit wird eine Volksmenge gesammelt, die man genau zählen kann, die genau 144.000 zählt. 12 mal 12 mal 1000. Und zwar sind das Leute aus jedem Stamme Israels. Steht da, steht vorher. Da steht in Vers 1 bis 8. Wenn deshalb jemand an eure Glastür kommt und euch sagt, ihr müsst zu uns kommen, ihr müsst versiegelt werden, dass ihr zu den 144.000 Versiegelten gehört, dann macht es so, wie ich es mache. Dann sage ich, so sind sie versiegelt, ja. Und sie gehören zu den 144.000 Versiegelten, jawohl. Ja, sagen Sie mal, zu welchem Stamm Israels gehören Sie denn? Und da haben die meistens ausverkauft. Und da wissen sie nicht. Und da sage ich, ja, aber sehen Sie mal, kommen Sie mal her, hier. Sehen Sie mal, ich lese Ihnen mal vor, und es wurden versiegelt 144.000, und zwar aus jedem Stamme der Söhne Israels, aus Juda 12.000, und aus Ruben 12.000, und aus Gad 12.000, und aus Aser 12.000, und aus Neftal und so weiter. Also das ja, wozu gehört es? Zu Gad oder zu Naphtali oder zu Ruben oder zu welchem Stamm gehören sie denn, wenn sie zu den 144.000 gehören? Ja, merken Sie denn nicht, dass man sie was weiß gemacht hat, dass das dummes Zeug ist? Merken Sie das nicht? Da gucken Sie doch. Habe ich schon manchem gesagt. Also lasst euch da nicht blöffen. Die Frage ist die, ob du Jesus angehörst von ganzem Herzen und nicht dich von irgendeiner Sekte fangen lässt. Kircheneintritte und Kircheneintritte und Übertritte, darauf kommt es nicht an. Das sind keine geistlichen Wege. Bleib, wo du bist. Und sei treu, wo du bist. Deinem gläubigen Pfarrer oder deinem Prediger oder deinem Bruder. Sei treu, wo du bist. Bleibe, wo du bist. Das Heil findest du nicht in dieser oder jener Organisation. Charles Haddon Spurgeon, der König unter den Evangelisten, ein Londoner Baptist, einer der wunderbarsten Menschen, durch den Hunderttausende von Menschen zum Glauben kamen auf der ganzen Erde. Er sagte einmal, es gibt keine vollkommene Gemeinde, keine vollkommene Kirche und keine vollkommene Gemeinschaft. Die gibt es nicht. Wenn es eine vollkommene Gemeinde gäbe, dann würde ich ihr nicht beitreten. Denn in dem Augenblick, wo ich dieser Gemeinde beitreten würde, wäre sie keine vollkommene Gemeinde mehr. Brüder, der hat sich selbst erkannt und war ein Heiliger. Der Charles Haddon Spurgeon. Noch einmal, meine Freunde, nicht die 144.000, sondern die unzählbare Schar wird hier genannt. Nicht die Glieder des Leibes Christi, die entrückt werden, von der wir gestern Abend sprachen, die werden nicht genannt, die sind beim Herrn. Wir sind Errettete aus Israel. Es gibt eine Bewegung. Und als Antwort kommen 144.000, 12.000 aus jedem Stamm Israel. Und dann lesen wir nach diesen 144.000 Versiegelten, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, der deutschen, französischen, russischen, englischen, amerikanischen und so weiter, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, und sie standen vor dem Throne. Das ist was Wunderbares, vor dem Thron zu stehen. Es ist aber noch etwas anderes mit und in Christo. Auf den Thron versetzt zu sein. So sagt das Wort. Aber es ist auch etwas Wunderbares, vor dem Thron zu stehen und sein Halleluja und sein Loblied zu singen. Ich lese weiter. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamme, bekleidet mit weißen Gewändern. Wir haben es ja vorhin gelesen, haben sie ja bekommen, in Kapitel 6. Sie haben ja bekommen, bekleidet mit weißen Gewändern. Und Palmen in ihren Händen. Ah, sie haben inzwischen noch was bekommen. Die Palme ist das Bild des Friedens und der Liebe Gottes. Ich habe alle Stellen über Palmen nachgelesen in der Bibel. Mein Herz wurde glücklich. Ich stehe da mit weißen Gewändern und Palmen vor dem Throne, vor dem Throne und dem Lamme. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Throne sitzt, um dem Lamme. Und alle Engel standen um den Thron. Sie stehen auf, die Engel stehen auf. Sie stehen vor dem Thron und die Engel stehen um den Thron. Und der Christus, das Haupt und seine Glieder, sind auf dem Thron. Welch ein Bild. Ich kann ohne tiefste Ergriffenheit und ohne mich zu schämen und ohne das Gefühl, ich muss auf die Knie stürzen und sagen, Vater, ich bin es nicht wert, mit Christus auf den Thron erhöht zu werden. Mit ihm erhöht. Vater, ich bin es nicht wert. Ich kann das nur in tiefster Bewegung des Herzens lesen. Und die Engel standen um den Thron und um die Ältesten und die vier Lebewesen fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen, die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet hat ein Voraus-Amen und ein Schluss-Amen. Was das bedeutet, will ich jetzt nicht ausführen. Jetzt wird es interessant. Hört gut zu. Und einer von den Ältesten, so wie es auf Erde Ältesten gibt, oder einen Vorstand in einer Gemeinschaft, oder einen Kirchenvorstand, so gibt es auch Ältesten im Himmel. Das sind geistliche Lebewesen. Das sind keine Menschen, das sind Ältesten, Geisterwelten, Geistermächte. Und einer von den Ältesten auf einen sprach, diese mit den weißen Gewändern bekleidet, wer sind sie? Und zweitens, woher sind sie gekommen? Ja, und der Johannes, das war kein frommer Schwätzer, so wie es heute fromme Schwätzer gibt, und weiß alles zu beantworten, wie aus der Kanone geschossen. So war der Johannes keiner. Auch Paulus war keiner, so solcher. Der hat oft gesagt, ich weiß nicht, ob im Leibe, ob aus dem Leibe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was wir beten sollen. Herr, komme bald oder Herr, gib noch eine Zeit der Gnade. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich getauft habe. Ich weiß es nicht. Seine Taufbücher waren nicht in Ordnung. War kein ordentlicher Pfarrer, der Paulus. Weder Paulus noch Johannes noch Petrus haben alles gewusst. Aber es gibt Sektierer, die wissen alles. Die wissen alles besser. Hüten wir uns bei denen, die alles wissen. Johannes antwortete auf die Frage, diese mit weißen Gewändern bekleidet, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, der Johannes, mein Herr, du weißt es. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir. Und jetzt antwortete er, jetzt bekommt er Licht und Klarheit. Wir bekommen nur Licht und Klarheit in göttlichen Dingen, wenn wir sagen, ich weiß es nicht, aber Herr, du weißt alle Dinge. Dann bekommen wir Licht. Aber wenn wir meinen, wir wissen alles, dann bleiben wir blinde Pharisäer. Ja? Ja? Herr, du weißt es. Und nun kommt die Antwort. Ich bin die aus der großen Drangsal kommen. Aha. Aus der großen Drangsal. Die Zeit, dachte ich ja, die letzten 7 Jahre, in deren Anfänge wir vielleicht noch hineinkommen, während der wir aber spätestens während der ersten Hälfte, spätestens, wenn nicht schon vor der ersten Hälfte, ich weiß es nicht. Ich weiß, was die sagen und kenne diese theologische Auffassung und die, aber ich persönlich weiß es nicht. Ich sehe es nicht eindeutig in der Schrift. Ich weiß nur, die Zeit ist ernst und wir haben Zeichen der Endzeit und der Letztzeit. Die häufen sich fast täglich mehr. Fast wöchentlich häufen sich die Zeichen, dass wir in der letzten Zeit leben. Aber die kommen aus der großen Drangsal. Aus dieser 7. Jahrwoche. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne sitzt, wird sein Prachtzelt über ihn errichten. Das Wort, das hier steht, ja, es ist nicht nur ein armes Hirtenzelt, das ist was anderes. Sein Baldachin müssten wir eigentlich übersetzen, über ihn errichten. Sein Thron, sein Thronzelt. Sie werden nicht mehr hungern, sie sind also durch Hunger gegangen. Denn in dieser Drangsalzzeit kann niemand kaufen oder verkaufen, der nicht an seine rechte Hand oder an seine Stirne das Zeichen oder die Zahl des Tieres sich setzen lässt, leicht tätowieren. Es ist also scheinbar eine Freiheit. Du kannst wählen, du kannst die Zahl des Tieres haben, die 666. Oder das Zeichen des Tieres. Was das ist, weiß ich nicht. Schwester sagt es nicht. Oder du kannst entweder es auf der Stirne haben oder auf der Hand, wie du willst. Aber Zahl oder Zeichen, auf Stirn oder Hand, muss man haben. Wer das nicht hat, der kann weder kaufen noch verkaufen. Der soll verrecken, der passt nicht hinein in die neue Weltordnung. Was Russland jetzt im Kleinen macht, ist noch ganz harmlos, ganz harmlos. In der Ostzone, ganz harmlos. Das wird dann von dem Tier, von der Machthaber der Endzeit, rigoros durchgeführt. Ich lese es nachher vor. Ich lese euch ein paar Stellen vor. Wie gar keine eigenen Worte machen. Und euch nicht etwas hier vormalen, was nicht genau übereinstimmt mit dem heiligen Wort der Schrift. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und haben sie weiß gemacht in dem Blute des Lammes. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er auf dem Throne sitzt, wird sein Prachtzelt über ihnen errichten. Sie werden nicht mehr hungern, soweit waren wir, und werden nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und leiten zu den Quellen der Wasser des Lebens. Und Gott wird jede Träne wegwischen von ihren Augen. Das ist die große, unzählbare Schar aus jedem Volk. Das sind die, die geschlachtet worden sind um des Wortes Gottes willen und um des Namens Jesu willen. Denn sie bekannten, nachdem sie die Entrückung versäumten. Ich lese jetzt weiter, noch einige Stellen, die uns diese Vorgänge klar und lebendig machen sollen. Das, was ich heute sage, was wir miteinander betrachten, was wir hören aus den Worten Gottes, meine Freunde, das kommt. Das kommt. Das kommt bestimmt. Und zwar genauso, wie es da steht. Kein Wort, kein Jota. Das ist kein Häkchen. Das ist ein Häkchen. Heißt Jota. Ein I. Wird hinfallen vom Wort Gottes. Kein Wort. Kein Buchstabe. Das ist einer der wichtigsten Buchstaben. Jota. Wenn dieser Buchstabe an ein Wort gehängt ist, dann heißt es mein. El heißt Gott und El I heißt mein Gott. Und so kann man das an vielen Worten nachweisen, dass, was das I so wichtig ist. Denn es ist ein Unterschied, ob ich sage, das ist ein Haus oder ob ich sage, das ist mein Haus. Ob ich sage, das ist ein Auto oder mein Auto, ist ein Unterschied. Und so ist auch hier. Kein Jota wird hinfallen. Das heißt, was ein Mensch im Glauben ergriffen hat, das gehört ihm, das kann ihm niemand mehr rauben. Das ist der tiefere Sinn dieses Wortes. Das nur nebenbei. Und nun lasst mich zu diesen unerhörten Ereignissen, die euch vielleicht so grausam vorkommen. Wie kann Gott sowas geschehen lassen? Dass Menschen, die sich doch noch zu ihm wenden, dass sie geschlachtet werden wie es Vieh. Das kann Gott sich leisten, weil er ein Erstatter und Wiederhersteller ist. Das ist das Gericht, das kommt. Über die, die nicht ganz ihm gehören. Ihr Lieben, alle Gerichte sind Gnade. Obgleich sie wehe tun, wenn wir drinstehen. Und obgleich die Gerichte Äonen dauern können. Ich sage nicht bei denen hier, bei anderen, bei Feinden, können die Gerichte Ewigkeiten dauern. Gerüchte Ewigkeiten dauern. Aber das Gericht, das Richtigmachen, muss auch verkündigt werden. Ich lese jetzt noch zwei Zusammenhänge, erstens aus dem 3. und zweitens aus dem 13. Kapitel der Offenbarung, die uns diese Dinge, die ich eben nannte, etwas eingehender noch erklären. Offenbarung 12 lese ich Vers 7 bis 12. Es entstand ein Kampf in dem Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Einer der Namen Satans ist der Drache. Der Drache. Eigentlich die Drachenschlange. Der Schlange. Schlange ist männlich. Griechisch-Hebräisch. Der Schlange. Der Feind. So wie auch die Sonne männlich ist. Der Sonnenball. Und der Mond ist weiblich. Die Mondkugel. Noch einmal. Kapitel 12, Vers 7 bis 12. Und sie siegten nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in dem Himmel gefunden. In der Zeit, wenn wir entrückt sind, dann bleibt Satan, der Drache. Satan ist der Name, der Drache, der Teufel, der Mörder von Anfang, der Lügner von Anfang, der Widersacher, der Verleumder, der Verkläger. So gibt es viele Namen für Satan. Etwa 100 verschiedene Namen, die uns sein Wesen erkennen lassen. Der ist jetzt nach dem Epheserbrief der Fürst der Gewalt der Luft. Und der Herr Jesus ist der Sohn der Liebe. Und wir gehören entweder dem Fürsten der Gewalt der Luft, dem Lügner, dem Mörder, dem Zerstörer. Oder wir gehören Jesus, dem Sohn der Liebe. Wem gehörst du? Diese Frage möchte ich jedem vorlegen. Wem gehörst du? Weißt du es auch ganz genau? Stehst du auch in dem Genuss dieses Liebesbundes mit Jesus? Das ist die Frage. Meine Freunde, das ist die Frage. Alles andere ist so eine Nebensache. Ob du reich bist oder arm, alt oder jung, gescheit oder weniger gescheit, darum kommt gar nicht an. Das spielt keine Rolle. Meine Freunde, noch einmal. Ein Kampf im Himmel und die Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden für diese Feindmächte. Warum? Es wurde geworfen, der große Drache, Satan, die alte Schlange, Satan, welcher Teufel und Satan genannt wird, das haben wir schon vier Namen hier, der Wolf, der den ganzen Erdkreis verführt. Das Wort Erdkreis ist ein bisschen ungenau. Das Wort heißt im Griechischen Oikumene, heißt das Bewohnte. Alles, was bewohnt wird, wo Lebewesen und Bewohner sind, da herrscht die Verführungsmacht Satans. Ob das in den Himmelskörpern ist oder auf der Erde oder in den Tiefen. Alles Bewohnte, die gesamte Oikumene, steht unter der verführenden Macht Satans. Bitte? Habe ich da gelesen. Und der wurde geworfen. Hier, dieser Satan. Diese alte Schlange. Dieser Drache. Dieser Teufel. Geworfen, der die ganze Erdkreis verführt. Auf die Erde. Und seine Engel, das sind die Dämonen, wurden mit ihm heruntergeworfen. Jetzt sind sie noch in der Luft. Und daher das Wort, das man immer wieder hört, es liegt was in der Luft. Die Luft ist jetzt das Hauptquartier Satans. Das war nicht immer so. Der hatte früher Zutritt zum Himmel und zu den Versammlungen Gottes. Gott hat ihn zukommen lassen. Und da stand er und durfte Vorschläge einreichen. War früher so. Das lesen wir in der Bibel. Das sind erschütternde, gewaltige Dinge. Viel wichtiger als der lächerliche Hokuspokus, der auf der Erde gemacht wird mit den Staatsmännern, die heute verherrlicht und morgen verdammt werden. Der Stalin, was wurde der verherrlicht? Und jetzt ist er ein Verbrecher. Der Hitler,
wurde sehr vergöttert. Und jetzt ist er abgetan, sein Name ist verklungen. Man kennt ihn nicht mehr. Meine Freunde, nun ist er heruntergeworfen, dieser Feind mitsamt seinen Dämonen. Ich lese weiter. Und ich höre eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Der Christus hat auch eine Gewalt. Der Teufel hat große Gewalt, der Fürst der Gewalt. Auch der liebende Heiland, der schweigend wie ein Lamm für dich und mich am Kreuz sich schlachten ließ, um deiner Sünde willen, um deine Strafe zu tragen, um deine Schuld abzubüßen, der die Strafe auf sich nahm, auf dass du Frieden hättest. Auch dieser Heiland kommt dann mit seiner Gewalt als Richter. Was müssen wir sagen? Die Gewalt des Christus ist gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Wir haben ja wieder einen Namen. Der Verkläger der Brüder. Der Teufel hat die größte Freude, wenn er sagt zu den heiligen Engeln und zu Gott, da guck mal, hier deine Frommen, guck mal, die sind ja auch nicht besser als die anderen. Die ärgern sich ja auch und lügen. Wenn sie einen Check machen können, deine Frommen, da betrachtet sie einmal. Verkläger der Brüder. Oh, meine Freunde, dass wir keinen Anlass dem Feind geben, als Verkläger gegen uns aufzutreten. Verklag dich lieber erst selbst und bring deine Schuld, Jesus. Und warte nicht, bis der Verkläger anfangen darf, dich zu blamieren, in den Himmelswelten. Das sind gewaltige Dinge. Ich könnte da Szenen vorlesen, aber die kennt ihr ja auch, den Propheten Sacharja und so weiter. Der Verkläger der Brüder ist hinabgeworfen, der sich Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie, jetzt kommen die Überwinder, jetzt sind die, die geschlachtet würden, um des Namens Jesu willen und um des Wortes Gottes willen. Von denen wird ein Dreifaches gesagt, und das ist wunderbar. Das will ich euch sagen noch. Und sie haben überwunden, um des Blutes des Lammes willen. Wir können unsere Sünden nicht anders überwinden, als durch das Blut des Lammes. Es gilt sich bewusst, unter dieses reinigende, rettende Blut Glauben zu stellen. Anders haben wir keinen Sieg. Wir glauben an den Namen des Herrn und glauben an sein vollbrachtes Opfer und glauben an seinen Sieg über die Finsternismächte und hüllen uns in diesen Sieg. Hast du es getan, Bruder und Schwester? Tu es täglich. Tu es jetzt. Sie haben überwunden um des Blutes des Lammes willen. Und zweitens, um das Wort ihres Zeugnisses willen. Wo du gefragt wirst, Zeugnis. Nenne den Namen Jesus. Wage es, ihn frei zu bekennen. Sei kein stummer Hund, wo du gefragt wirst. Sei kein frommer Schwätzer, aber wo du gefragt wirst, nenne den Namen Jesus. Eine Schwester hatte eine wunderbare Heilung erfahren von einem Kehlkopf- und Halsleiden durch Handauflegung, war sie gesund geworden vor einer Reihe von Jahren. Und dann wurde sie auf einmal, nachdem sie längere Zeit die Bekannten nicht gesehen hatte, war auch ein junger Arzt dabei. Die sagten, du hast ja gar nicht mehr deine Kehlkopfsache. Du musst ja gar nicht mehr fortwährend räuspern und sprichst hell und klar, was ist denn los? Wie bist denn du gesund geworden? Wer hat dich denn geheilt? Da sagte sie, der Oberarzt hat mich geheilt. Der Oberarzt? Welcher Oberarzt? Der Arzt aller Ärzte, der Herr Jesus, der hat mich geheilt. Hat niemand gewagt zu lachen. Wage es, den Namen Jesus zu bekennen. Wage es. Sie haben überwunden um des Blutes des Lammes willen, das vor 2000 Jahren vergossen ist. Und des Wortes ihres Zeugnisses willen, das sie jetzt sagen, kann kommen, was will. Was da möge. Und drittens, jetzt kommt die Hauptsache. Und haben, nun steht da im Urtext, ihre Seele nicht geliebt bis in den Tod. Wird meistens übersetzt, ihr Leben nicht geliebt, aber steht da Seele. Die Seele des Menschen hat drei Hauptkomponenten, denken, fühlen, wollen. was wir so denken und was wir fühlen und was wir wollen, das ist unsere Seele. Und wer diese seine Seele festhalten will, wird sie verlieren. Und wer seine Seele um Jesu willen preisgibt, der sagt, Herr, ich will denken in deinen Gedanken, ich will wollen, was du willst und will von deinen kräftigen, starken, heiligen Gefühlen erfüllt und beseligt werden. Wer seine Seele in den Tod gibt, wird sie ins Gottesleben hineinzeugen. So steht geschrieben, wörtlich. Wir können unsere Seele ins Leben zeugen, indem wir unsere Gefühlswelt, unsere Triebwelt, unsere Gedankenwelt, unsere Wünsche, unsere Lüste, unsere Begierden, unser Neiden, unseren Geiz, unseren Hochmut, unsere Selbstsucht, unsere Unversöhnlichkeit, indem wir all diese schrecklichen Dinge, die unsere Seele bewegen und erregen, in den Tod geben, dem Herrn Jesus geben, am Kreuz auf Golgatha preisgeben. Zeugen wir unsere Seele ins Leben. Sie haben ihre Seele nicht geliebt, bis in den Tod. Sie haben sich selbst, ihr tiefstes Ich-Sein, in den Tod gegeben. Das sind die drei Stücke, wie man den Feind überwunden hat oder überwinden kann. Das Blut des Lammes, das für uns floss vor 2000 Jahren, was wir glauben, was wir rühmen und preisen. Das Zeugnis, das Bekenntnis zu dem Namen Jesu, in dem das Heil der Welt ist. Und drittens, das nicht mehr lieben seiner Seele. Dass man sein Eigen- und Ich-Leben, seine Launen, seine Lüste, seine Erdmasse, seine Anlagen, ja, ich brauche das einfach, ich brauche das. Ja. Wie viele junge Mörder haben gesagt, ja, ich habe eben eine Freude, wenn ich Blut sehe. Ich muss das machen, von Zeit zu Zeit einen umbringen. Haben viele ausgesagt. Das ist Seele. Die Seele ist die Blut. In diesem vergifteten Blut, indem wir die Sündenanlagen von Adam und Eva her alle in uns tragen, sodass selbst ein Paulus sagen musste, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische, wollt nichts Gutes, und das in den Tod zu gehen. Herr, ich will sein wie du. Nimm mich total, auch meine letzten Sehnsüchte und Triebe, meinen Gedanken und mein Trieb- und Traumleben. Herr, nimm es in deine Hände. Ich möchte ganz dir gehören. Wer so sagt, der wird entrückt. Und die nicht entrückt wurden, die geben es dann in den Tod. Und dadurch überwinden sie. Durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihre Seele nicht geliebt bis in den Tod. Und die stehen dann vor dem Thron und vor dem Lammen. Noch ein paar Stellen, die uns von diesem furchtbaren Wirken auf Erden reden. Ich will zu diesem Zweck noch den 12. Vers lesen, in Offenbarung 12, Offenbarung 12, Vers 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Also sind die Himmel bewohnt? Ja, seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr in ihnen wohnet. Wehe Erde und dem Meere. Damit ist gemeint die Erde und das Meer. Aber weil jedes Wort eine siebenfache Bedeutung hat, denn das Wort ist siebenfach geläutert, so wie der Lichtstrahl in sieben Farben gebrochen wird, so wie der Geist Gottes ein siebenfacher Geist ist, so haben auch Erde und Meer eine siebenfache Bedeutung. Ich nenne euch nur eine. Die Erde ist Israel. Die Erde oder das Land heißt auf Hebräisch Eretz. Eretz Israel. Land, Land, Land. Höre des Herrn Wort. Israel ist das Land. Und die Nationen, die sind wie das Meer. Die sind das Meer. Die wilden Nationen, die ihre eigene Schande aufschäumen. Das ist das Meer. Wenn ihr also lest von Erde, dann ist im tieferen Grunde, wenn man tiefer schaut, immer Israel gemeint. Und wenn man liest vom Land, vom Meer, sind die Nationen gemeint. Die Erde ist Israel, das Meer ist die Nation. Das nur nebenbei. Das ist ein kleiner Schlüssel. Da schließt euch feine, tiefe Wahrheit hinaus. Wer der Erde, Israel, und der Meer, der Völkerwelt. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Wir haben Ewigkeiten und deshalb haben wir auch keine Wut, keinen Zorn, sondern können loben und danken und warten, bis Gott das tut, was er verheißen hat. Der Teufel wird nervös und macht alle nervös, die in seiner Gewalt sind. Und wir dürfen Frieden haben, Frieden, den ich nie gekannt, Frieden, den ich in Jesus fand. Fröhlich darf ich aufwärts schauen, weil ich lernte, ihm vertrauen. Ist das auch die Grundhaltung deines Herzens? Sie kann es werden, sie soll es werden, sie muss es werden, wenn du das Ziel erreichen willst, ein Christ zu werden. Die anderen werden es auch bekommen, aber auf dem Weg geschlachtet zu werden. Und das lese ich jetzt noch vor. Aus Kapitel 13 noch einige Verse. Ich lese zuerst Vers 1 bis 8 und dann Vers 15. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Aha. Wir lesen auch in der Offenbarung, ich sah aus dem Land ein Tier aufsteigen. Das ist jemand aus Israel. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Das ist jemand aus den Nationen. Das Tier. Das ist der Machthaber der Endzeit. Ich könnte euch jetzt, ich müsste den Propheten Daniel dazu nehmen. Erschütterndes von diesem Tier sah. Von diesem Herrscher der Endzeit. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner hatte und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Schon vor 2 oder 3 Jahren wurde der Vorschlag gemacht, es muss eine Weltregierung gebildet werden mit 5 Vertretern aus dem Ostblock und 5 Vertretern aus dem Westblock. Es gibt 10. Und darüber eine Zentralregierung mit 7 Köpfen. Und wir lesen von dem Standbild des Nebukadnezar, da sind am linken Fuß 15 und am rechten Fuß 15. Und damit hört der Körper auf. Diese Zeit ist nahe herbeigekommen. Geplant ist das schon, was wir hier lesen. Und was auch im Propheten Daniel steht. Geplant. Kann über Nacht kommen. 10 Diademe und Namen der Esprung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Perdel und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Wir wissen, dass die Weltstaaten, die ganze Weltgeschichte vom assyrisch-babylonischen Weltreich, Haupt oder Löwe, über das medisch-persische Reich, Brust, nicht aus Gold, sondern aus Silber, Perdel, und dann das römische Reich. Das griechische Reich und dann das römische Reich. Und das hier nun, das hat die Grausamkeiten in sich vereint aller dieser 4 Weltreiche. Das ist die Weltgeschichte in biblischer Schau. Das ist was Ungeheures. In Form von Tieren dargestellt und in Form von Körperteilen dargestellt. Sagt dasselbe. In Daniel. Und hier in der Offenbarung steht genau dasselbe. Wir müssen Schrift mit Schrift vergleichen. Und da entrollt sich uns ein klares Bild. Ich sage nicht ein lückenloses Bild. Ich sage nicht, dass wir dann alles wissen. Nein, das werden wir nicht. Aber wir werden die großen Linien sehen und werden nicht betrogen vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Und der Drache, das ist der Teufel, haben wir vorhin gelesen, gab ihm seine Dynamis, seine Macht, seinen Thron und große Exousia, große Gewalt der Vollmacht heißt das. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode geschlachtet, also einer von den 7 Köpfen der Regierung, sieben Köpfe der Regierung wird einer geschlachtet. Das kann über Nacht ganz plötzlich kommen. Die Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, den Teufel. Weil er dem Tiere die Gewalt gab. Dieses Tier ist der Herrscher der Endzeit. Er gehört zu den Nationen und ist doch ein Ismaelit. Kein Israelit. Ich könnte euch sagen, wer es sein wird. Ich möchte das jetzt im Augenblick nicht. Das geht aus dem Propheten Daniel hervor. Es wird der Machthaber von Norden sein, also vom heutigen Russland. Aber kein Russe. Wird ein Amerikaner sein. Aber ich will darüber nicht sprechen. Ich müsste euch das alles biblisch belegen. Ich will es nur andeuten. Weil er dem Tier die Gewalt gab und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, große Dinge und Lästerungen zu reden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben, 42 Monate. Wie viele Jahre sind das? 3,5 Jahre. Das ist die zweite Hälfte, wo jetzt das Tier, das vorher wie Hitler zuerst verschleiert kam, die Welt ihm zujauchzte, der Weltbefreier. Jetzt gibt's Lebensmittel und Genussmittel und solche Gesetze, dass jeder machen kann, was er will. Die Ehe wird aufgelöst. Oh, da kann jeder leben und genießen und essen und trinken und... Oh, das wird wunderbar sein. So schwarz, so geht's an. Und dann wird es immer schlimmer, immer furchtbarer. 42 Monate. Ganz klare Zeitangabe. Und es öffnete seinen Mund zu lästerungen wie der Gott, seinen Namen zu lästern und seine Hütte und die Menschen, die Hütte in den Himmel haben. Und es wurde ihm gegeben, in den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Das Tier führt mit den Heiligen Krieg. Das ist erstens Israel und zweitens die unzählbare Schar aus den Nationen, die sich zum Wort Gottes und zu Jesus bekennen. Mit denen führt er Krieg. Und es wird ihm gegeben, sie zu überwinden. Sie zu besiegen, niederzuwerfen, umzubringen. Ich lese es gleich. Es wurde ihm gegeben, sie zu überwinden. Und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an, werden es anbeten. Und die es nicht anbeten, das Tier, die werden getötet werden. Genauso wie damals beim Nebukadnezar. Wer sich nicht niederwarf vor dieser großen Statue, John betete, wurde ins Feuer geworfen, der Satrach und der Mesach und der Abednego. Das war ein Vorbild, denn alles, was geschehen ist, das wird wieder geschehen, nur größer und gewaltiger. Denn alles, was gewesen ist, wird wieder sein, so sagt die Schrift. Deshalb müssen wir die ganze Schrift kennen, weil alle Anfangserfüllungen dann eine Teilerfüllung und zuletzt eine Vollerfüllung erfahren. Meine Brüder, das sind wunderbare Dinge. Das ist der spannendste Roman, den es gibt. Spannender als jeder Kriminalroman. Und voll mehr Liebe als der größte Liebesroman. Nein. Der allergrößte Liebesroman. Ich habe mit meinen Schülern und Schülerinnen im 10. Schuljahr immer die schönste Liebesgeschichte der Welt gelesen, der Welt, nicht Gottes. Das ist die schönste Liebesgeschichte Gottes. Aber die schönste Liebesgeschichte der Welt ist Romeo und Julia von Shakespeare. Habe ich mit den Kindern gelesen. Habe ihnen aber bei jeder Gelegenheit gesagt, es gibt eine größere, eine echtere Liebe, eine tiefere Liebe, die auch mit dem Tod zusammenhängt. Denn wer lieben will, muss leiden. Wer lieben will, muss sterben. Das ist bei aller Liebe so, auch bei der irdischen. Auch bei der Jüdischen. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich lese jetzt noch den 15. Vers. Offenbarung 13, 15. Und es wurde ihm gegeben, ein Tier. Dann heißt es, ich sah ein anderes, die aus der Erde aufsteigen. Vorhin haben wir gehört, aus dem Meer, aus dem Völkerwelt. Und jetzt kommt ein Tier aus der Erde. Das ist aus Israel. Und diesem Tier gleich einem Lamme. Das ist der Antichrist. Er tut, als ob er ein Lamm wäre, aber es ist gar keins. Gleich einem Lamme. Und redete wie ein Drache. Wie der Teufel. Aber sieht aus wie ein Lamm. Das ist der Antichrist. Von dem der Jesus schon gesagt hat, wenn ein anderer kommen wird in seinem Namen, dem werdet ihr glauben. Mir glaubt ihr nicht. Er war das wahre Lamm Gottes. Und der kommt jetzt, dieses Tier, sieht aus wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Und dann heißt es von dem Tier, es tut große Zeichen, lässt Feuer vom Himmel kommen und so weiter. Verführt die auf der Erde wohnen und so weiter. Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem oder Geist zu geben. Es fängt ein Bild an zu reden. Naja, dass ein Radioapparat redet und das haben wir ja erlebt. Und dass im Fernseher geredet wird und gehandelt, das haben wir auch gesehen. Aber das hier, was in der Endzeit geschieht, das wird noch erstaunlicher werden. Dass eine künstliche Rechenmaschine Rechnungen ausführt in 2 Minuten, wozu 3000 Gelehrte 3 Tage brauchen, das erleben wir auch. Aber dass ein Tier redet und Atem, Geist bekommt, dass auch das Bild des Tieres redete und bewirkte, wird gedacht, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeteten. Wer das Bild nicht anbetet, Wer sich bekennt zu dem Wort Gottes und zu dem Herrn Jesus, der wird getötet werden. Alle. Alle. Das geschieht mit denen, die nicht entrückt werden. Sie bekennen, ergriffen vom Evangelium. Denn ihr habt das Evangelium gehört. Von euch wird keiner sagen, Fluch über Jesus. Das war nämlich die Formel, mit der die ersten Christen abschwören mussten. Wozu Saulus, die Christen zwang. Das wird keiner von euch sagen. Da sagt ihr lieber, wie sterben. Und dann werdet ihr sterben. Ich sage ihr, nein, die nicht jetzt der Sünde und der Welt und ihrem eigenen Ich sterben wollen, die werden dann sterben. Sterben müssen wir, es geht durch Sterben nur. Aber wir haben die Wahl. Wollen wir jetzt freiwillig uns stellen und sagen, Herr Jesus, ich habe den Tod verdient, für ein armer, schwacher Sünder, mein Leben voll Schuld und Schmutz. Ich bin ein Pharisäer. Ich bin ein armer Topf, mit mir ist gar nichts los. Herr, nimm mich! Herr, hier kommt ein Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wäre, um des Blutes, oh Gott, deines Sohnes willen. Wenn du jetzt so kommst, er nimmt dich auf und an. Und dann stirbst du, ich aber statt deinem eigenen Wesen. Wer das nicht will, der sagt, ja, so, das geht doch zu weit, das ist doch übertrieben. Fromm sein, ja, Kirche gehen, Gemeinschaft gehen, ja, Bibel lesen, beten, ja, Opfer geben, natürlich, aber allem absagen und Jesus ist total gegen, nein, das will ich nicht. Das kann man. Und das machen viele. Die sagen das nicht, aber sie erleben so. Meine Lieben, es geht durch Sterben. Ich schließe, indem ich meine Doppelfrage noch einmal beantworte. Wer wird entrückt? Alle, die ungeteilt dem Herrn gehören und in Heiligung und Reinigung ihm treu bleiben und sich täglich neu ihm weihen, mit all ihrer Schwachheit. Und was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Wenn sie dem Teufel angehören, werden sie eine Zeit lang scheinbar herrlich und in Freuden leben und dann elend zugrunde gehen für Ewigkeit. Und wenn das in ihnen lebendig wird, was sie gehört haben in den Kreisen der Gläubigen, von ihren Angehörigen, dann werden sie sagen, nein, ich will das jetzt nachholen, was ich versäumt habe. Jesus, hier ist mein Leben. Ich bekenne mich zu dem Wort Gottes und zu Jesus und will mein Ich, meine Seele nicht mehr lieben und werden alle geschlachtet werden. So steht es geschrieben. Aber das Ende wird ein Triumph, wird ein Sieg Jesu Christi sein. Ein herrlicher Sieg. Ergreife den Sieg. Heute Abend fülle dich ein in diesen Sieg. Und du wirst Größeres und Herrlicheres erleben und erfahren, wenn der Herr kommt, als ich dir jetzt sagen kann. Gelobt sei der Herr. Amen.
Amen.